Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüßen zu dürfen, mit ganz kurzer Verzögerung, aber dennoch so aktuell, aktueller geht es gar nicht. Herzlich willkommen bei Luther.
Hallo Herr Müller, ich bin ja nicht mit der Bahn nicht angekommen. Also der absolute Wahnsinn, der jetzt erst beginnt, hat mir noch nicht geschadet. Somit bin ich noch guten Mutes und noch frischen Wortes.
Also dieser Bahnstreik, den die GDL ausgerufen hat, der hat aber auch was echt Gutes, weil die Pünktlichkeitsrate der Züge, die wird jetzt bei 100% liegen. Es kommt keiner zu spät an.
Das stimmt, weil keiner mehr fahren kann. Aber wenn man den Bürger motivieren soll, auf den öffentlich-rechtlichen Nahverkehr umzusteigen und quasi das Individualverkehren zu lassen, dann ist das natürlich das absolut falsche Signal. Zumal die Bahn ja auch noch ein Staatsbetrieb ist. Das heißt also, man bestreikt einen Staatsbetrieb, den man dazu zwingt, etwas zu tun, damit die Bürger mehr Geld haben, um dann die höheren Ticketpreise bezahlen zu können, womit wir die Inflation einfach nur staatlich subventioniert ein Stück weiter treiben. Ist schon ein Paradoxon und das ganze 6 Tage ist quasi der Rekord als Dankeschön-Geschenk für Herrn Weselski, der dann in den Ruhestand gehen kann mit dem längsten Bahnstreik aller Zeiten, denn der letzte war ja nur 5 Tage und ein paar zerquetschte.
Also, ich erzähle mal von Frankreich. Da habe ich mich jetzt um den öffentlichen Personenverkehr, nicht Nahverkehr, Personenverkehr gekümmert. Und ich rede nicht von Paris, wo man fast rund um die Uhr mit der Metro oder der RER oder irgendwelchen Bussen durch die Stadt fahren kann. Die Metro kommt übrigens im 2-, maximal 3-Minuten-Takt auf den Hauptlinien, ist pünktlich und sauber. Und da geht also irgendwie alles. Nein, ich rede von dem flachen Land. Frankreich ist ja viel größer flächenmäßig als Deutschland, aber hat viel weniger Einwohner, ist also dünner besiedelt. Es gibt dort mehrere Verkehrssysteme. Das sind einmal die TGV, die in 2 Klassen rangieren. Einmal die Superzüge, die wir kennen. Die anderen etwas darunter angesiedelten fahren genauso schnell, sind aber ein bisschen sparsamer ausgestattet. Verfügen alle über WLAN, verfügen alle über saubere, immer sauber gehaltene Toiletten und über Bordbistros und sie kommen in der Regel auf die Minute pünktlich. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wenn Sie von Bordeaux nach Paris fahren wollen, sind Sie nicht einmal 3 Stunden unterwegs. Das schaffen Sie mit dem Flieger, also zum Flughafen fahren, einchecken, auschecken, Gepäck, reinfahren in die Stadt, nie und nimmer. Und sie fahren vom Stadtbahnhof zum Stadtbahnhof, also das geht gut. Dann gibt es die sogenannten Intercities, das sind also Züge, die zwischen den Städten fahren. Die haben ein Manko, was in Frankreich ganz, ganz ungewöhnlich ist. Sie haben nämlich kein Internet. Und dann gibt es die Regionalzüge, die TER, und die kommen auch in der Regel auf die Minute pünktlich, sind sauber und gepflegt. Und wenn Sie mit dem Bus fahren, dann ist es ganz üblich, sich für die Fahrt beim Busfahrer zu bedanken, wenn man aussteigt, oder guten Tag zu sagen, wenn man einsteigt. Und deswegen haben die auch immer gute Laune, weil sie nicht angespuckt und angepöbelt werden wie in Berlin oder in anderen Großstädten. Und die Busse fahren eben auch in viel engeren Takten als bei uns. Und dann kann ich Ihnen noch die Geschichte erzählen, von einer kleinen Stadt mit 1800 Einwohnern. Und die haben, und das ist nicht untypisch, 14 Schnellladestationen für E-Autos.
Ist ein bisschen wie Märchenbuch vorlesen oder wünsch dir was. So Visionen, wo man sich denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Also, und das ist Frankreich, lieber Herr Müller.
Das ist Frankreich, unser Nachbarland. Und die E-Autoförderung ist dort auch nicht abgeschafft wie bei uns durch den Klimaschutzminister, so heißt er, glaube ich. Sondern die läuft weiter und die ist an das Einkommen gekoppelt. Das heißt, je weniger Sie verdienen, desto mehr Förderung bekommen Sie. Nicht wie bei uns, pauschal pro Auto ein paar tausend Euro, sondern ich würde eben mehr bekommen als Sie. Und das läuft auch weiter und es gilt inzwischen als Zeichen des guten Tons, ein E-Auto zu fahren, weil es modern ist, gefördert wird, weil es überall Ladestationen gibt. Ich frage mich immer, warum geht das in anderen Ländern und warum geht es nicht bei uns?
Verrückte Geschichten aus der Nachbarschaft. Vielleicht sollten wir im Rahmen der Europäischen Union mal nicht nur Gelder austauschen, sondern vielleicht ein bisschen Wissenstransfer betreiben, auf dass wir dann vielleicht auch etwas klüger, etwas weiser, etwas schneller und etwas mobiler werden, was diese Dinge betrifft und sich nicht. Ich meine, im Streiken haben die Franzosen ja auch eine gewisse lange Tradition. Da haben wir, glaube ich, auch gut gelernt. Das können wir mittlerweile ganz gut. Aber es gibt ja andere Dinge, Spaß beiseite, die tatsächlich mal im Austausch vielleicht vermittelbar wären. Wobei ich in Frankreich, in Paris, das Nahverkehrssystem getestet habe und auf die Nase gefallen bin, insofern, dass es dort kein Verbundticket gibt. Das heißt, wenn ich einmal in der Metro bin, aussteige und in einen Bus weitersteigen könnte, möchte, wie in Berlin, ich habe ein Ticket, 2 Stunden gültig, kann also alle Verkehrsmittel tauschen, dann bin ich auf dem Holzwege, weil ich müsste ein neues Ticket lösen. Während ich im Tramsystem natürlich wechseln kann von jeder Linie zu jeder Linie innerhalb des Systems, das ist gar kein Problem. Aber da kann man sich ja noch nachbessern. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht. Ich glaube, das System ist etwas ausgeklügelter und etwas intakter als das, was wir bei uns momentan hier in Berlin praktizieren.
Kommen wir noch mal kurz auf den Mahnstreik. Jetzt regen sich ja alle furchtbar auf, dass die Gewerkschaft streikt und Herr Weselski ist der böse Bube und er macht das nur aus Eigennutz und aus Arroganz heraus, weil er sich selber darstellen will. Ist es nicht aber auch so, dass die Bahn einfach nicht auf die Forderung der Arbeitszeitverkürzung eingehen will und in der Vergangenheit auch nichts dazu getan hat, um genügend Personal einzustellen und auszubilden, sodass man jetzt langsam mal die Wochenarbeitszeit herunterdrücken könnte?
Ich bin gelernter Gleisbauer. Also ich bin Kommunikationswissenschaftler und Gleisbauer. Kommunikation heißt, man muss miteinander reden, habe ich gelernt. Wenn man also ein Gleis in die richtige Richtung bauen will, braucht es erstmal Kommunikation. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir gesamtgesellschaftlich momentan komplett ausklammern. Wir kommunizieren nicht mehr, wir konfrontieren nur. Und das ist das, was die Bahn auch der Gewerkschaft vorwirft, dass sie sagt, wir haben ja Vorschläge gemacht. Wir haben euch 10% Lohnerhöhung angeboten. Wir haben euch den Schichtdienstleistenden angeboten, euch in der Arbeitszeit entgegen zu kommen, aber wir müssen doch miteinander reden, wenn wir einen Kompromiss finden wollen. Und so eine Situation ist immer eine Kompromissfindung, nicht radikal Maximalforderung von Latz knallen, friss oder stirb, sondern tatsächlich wirklich miteinander auch einen Dialog führen. Die Gewerkschaft wirft der Bahn vor, dass sie angeblich keine ernsthaften Angebote gemacht hat. Aber bis jetzt gibt es ja keine Gespräche. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man etwas mehr aufeinander zukommen müsste in demokratischen Strukturen, um auch im Dialog zu lernen, dass man gemeinsam vielleicht Lösungen finden muss. Dass nicht nur einer maximale Forderungen stellen kann, so berechtigt sie auch sein mögen. Und die schichtdienstleistenden Lokführer, die wirklich nicht viel verdienen und eine hohe Verantwortung haben, auf die sollte man dringendst eingehen. Ich bin also nicht der Auffassung, dass der Streik nicht gerechtfertigt ist. Aber Maß und Rahmen und auch die Kompromissfähigkeit beider Seiten, die muss vielleicht ein bisschen mehr erprobt werden in der Gegenwart, dass auch eine Kommunikation zu einem Kompromiss führen kann und man nicht nur konfrontativ eine Maximalforderung durchdrückt, dann braucht man keine Verhandlung mehr.
Aber als leidgeprüfter Bahnkunde weiß ich, dass Kommunikation nun nicht die allergrößte Stärke der Bahn ist. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Stärke sie hat, aber die gehört nun auf jeden Fall nicht dazu. Ist es nicht richtig, dass die Bahn seit dem 8. Januar, als der letzte Bahnstreik endete, bis zum letzten Freitag brauchte, um ein erneutes Angebot vorzulegen? Also ist es wirklich so, dass die Gewerkschaft nicht reden will, oder ist es nicht so, dass auch die Bahn nicht redet?
Naja, ist die Frage, was ist die Möglichkeit? Was ist der Spielraum des Staatsbetriebs Bahn? Es ist ja kein Unternehmen, wo man sagen kann, die haben jetzt ein paar Milliarden in der Kasse. Die Gewerkschaft sieht das anders, weil durchaus Einnahmen in bestimmten Bereichen generiert werden, die man sieht, die da sind. Aber die Bahn verschiebt diese Einnahmen ja auch, um das Ticketpreisgefüge halbwegs stabil zu halten. Das heißt, jede
Entschuldigung,
Mehrbelastung.
Herr Luther, da muss ich eingreifen. Also erstens hat die Bahn vor Jahren Tausende von Mitarbeitern oder von Mitarbeiterstellen nicht neu besetzt. Das Image der Bahn als Arbeitgeber ist auch keine besondere Stärke der Deutschen Bahn. Und mir ist es offen gestanden weniger wichtig, obwohl ich nicht so viel Geld habe. Mir ist es weniger wichtig, ob das Ticket jetzt 1 Euro mehr oder weniger kostet, als dass der Lokführer, der da vorne im Triebwagenkopf sitzt, den Zug von A nach B sicher und gut fährt. Und wenn er nicht gut ausgebildet ist oder überlastet ist, dann ist mir das offen gestanden sehr unangenehm und viel unangenehmer, als wenn das Ticket 1 Euro mehr oder weniger kostet.
Wenn wir alle bereit sind, diese Leistung auch zu honorieren, dann ist es in Ordnung. Dann bin ich auch bereit, für die Kartoffeln 1 Euro mehr zu bezahlen, weil der Bauer davon leben muss. Dann sind wir bereit, für ein Ticket 1 Euro mehr zu bezahlen, weil ich von A nach B mit einem sicheren, sauberen, intakten Zug mit geschultem und qualifiziertem Personal kommen möchte. Die Frage ist, wie weit sind wir bereit, da auch entgegenzukommen? Also wie
Also
kompromissfähig ist die Gesellschaft?
liegt es an uns, dass die Lokführer so lange arbeiten müssen? Oder liegt es nicht an dem Vorstand, der zwar Boni einheimst, aber nicht für seine Mitarbeiter sorgt?
Das ist das Missverhältnis, was man dem Vorstand vorwirft. Ja, und auch die Bahn muss sich bewegen, auch die Bahn muss Kompromissfähigkeit, Sie haben es korrekt gesagt, kommunizieren, vermitteln. Das ist eine beidseitige Sache. Das heißt, es gibt ja auch zwei Gleise in die eine und die andere Richtung. Somit ist die Bahn da auch symbolisch für und es gibt auch Weichen, wo man von der einen in die andere über- oder umgeleitet werden kann oder auch weichen kann, wenn man denn muss. Spaß beiseite. Man soll miteinander reden. Man muss das Maß und die Mitte wahren. Man muss Möglichkeiten schaffen, dass die Mitarbeiter so bezahlt werden, dass sie davon gut leben können, dass sie einen sicheren Job haben und dass das ganze System funktioniert. Aber das ist kein Fass ohne Boden. Und wie gesagt, es ist ja ein Staatsbetrieb. Er wird kontrolliert, er ist staatlich gesteuert, er ist auf die Mittel des Staates angewiesen und die Strategie der Bahn letztendlich, wie in Zukunft Mobilität umgesetzt werden soll, wie ein marodes Schienensystem wieder intakt, wie ein Wagenpark modern funktionieren kann, wie Taktzeiten eingehalten, wie Personal geschult und wie kommuniziert werden soll. Auch da gibt es völlig klar Lücken, wo immer Personen im Gleis als Ausrede genommen werden. Davon reden auch viele, wenn andere Pannen verdeckt und unter der Decke gehalten werden müssen. Es gibt viel, viel, viel sicher zu bemängeln bei der Bahn. Trotzdem ist es mir schon gelungen, ab und zu mal von A nach B zu kommen und das halbwegs komfortabel. Wir müssen jetzt an einen Tisch und das ist der Punkt, glaube ich. Es betrifft die Bahn als auch die Gewerkschaft, um eine sinnvolle Lösung zu finden, die dem einen gerecht wird und den anderen nicht überfordert, ohne dass wir am Ende die Zeche bezahlen, denn die Ticketpreise sind die Stellschraube, die die Bahn am Ende hat, um das Ganze wieder auszugleichen.
Also, es gibt ja im Moment sehr viele Demonstrationen in Deutschland für oder gegen viele Dinge. Es wäre auch mal eine Demonstration, wenn man einfach nicht mehr mit der Bahn fahren würde. Wenn man sieht, die Toiletten sind dreckig, die Böden sind verschmutzt, die Waggons sind nicht aufgeräumt oder der Zug ist grauenhaft unpünktlich, dass man dann sagt, ich fahre mit dem nicht mit. Ich fahre entweder mit einem Busunternehmen oder ich fliege oder ich fahre gar nicht. Dann gibt es ja heute auch die Möglichkeit, über visuelle Kanäle miteinander zu kommunizieren, dass man die Bahn einfach mal boykottiert. Vielleicht werden die Herren in irgendeiner Bahnzentrale dann mal wach oder der Herr in der Invalidenstraße, der das Sagen, das Obersagen hat, wie Sie erklärt haben, der Oberboss der Bahn ist, der Minister Wissing. Irgendeiner muss ja mal irgendetwas tun. Die können ja nicht immer nur reden und sagen, ja, das waren jetzt die letzten 20 Jahre und das kriegen wir jetzt leider irgendwie nicht geregelt. Wenn ich darauf schaue, was in diesem und im nächsten Jahr an Bahnlinien gesperrt werden soll, weil da repariert wird und kein Mensch weiß, wie dann die Züge fahren und ob sie überhaupt noch fahren und dann gleichzeitig gesagt wird, die Bahn soll Hauptverkehrsträger in Deutschland werden, aber wo die Milliarden dafür herkommen, das wissen wir jetzt auch nicht so genau. Das macht auf mich alles keinen besonders kompetenten Eindruck.
Fußnote der Geschichte: Es gab den Versuch eines Bahnboykotts, nämlich der S-Bahn in West-Berlin, weil die durch Ost-Berlin betrieben wurde. Hat man gesagt, niemand unterstützt das Regime in Pankow nicht und hat versucht, dann mit Ausweichstrecken und dem Aufbau und Ausbau von U-Bahn in West-Berlin das Ganze zu kompensieren. Aber das wiederum war eine andere Situation. Jetzt Leuten in Berlin zum Beispiel, die die S-Bahn, was ein Bahnbetrieb ist, nicht nutzen wollen, das ist ein intaktes System. Also die Ringbahn in Berlin, die einmal in der Stunde rund um die Mitte der Stadt kreist, deswegen Ringbahn, ein gut ausgebautes System von sternförmig nach außen gehenden Linien der S-Bahn, für die ganzen Pendler, die in die Stadt wollen, ihren Job machen wollen, darauf angewiesen sind. Das kann man nicht einfach boykottieren, das merken wir in Streikzeiten, wenn dann die S-Bahn nicht fährt, was die BVG als Kompensationsmedium aushalten muss, wie Leute ihre Kinder versuchen, durch Nachbarn irgendwie in die Schule bringen zu lassen, das ist eigentlich ein Unding. Also wie soll das gehen? Das ist, glaube ich, nicht das richtige Signal, mal zu zeigen, ich nutze die mal eben nicht, das können wir uns mal leisten. Es ist ein notwendiges System der Mobilität, was Menschen in Deutschland brauchen. Darauf sind Menschen angewiesen, um zur Arbeit zu kommen, ihren Job zu machen. Krankenschwestern, die ins Krankenhaus müssen, Ärzte, die irgendwo hin zur Operation müssen. Das sind nur die Dinge, die man wirklich real braucht. Ob jetzt die Bücherei auf oder zu macht, wird die meisten nicht groß stören. Aber die Herzoperation sollte schon vollzogen werden können. Und wenn die Schwestern nicht kommen, weil die Bahnen nicht fahren, dann haben wir ein Problem, ein lebensgefährliches.
Können Sie mir dann erklären, warum in Berlin die S-Bahn zerschlagen werden soll?
Das ist eine absurde Idee. Das macht weder Sinn noch ist es zielführend, wenn man jetzt Netz und Bahn voneinander trennt. Das macht ja Sinn, dass koordiniert investiert und koordiniert gepflegt und auch bearbeitet wird. Wenn ein Unternehmen für die Gleise und das andere Unternehmen für die Züge zuständig ist und das Ganze dann nicht zusammenpasst, wer soll denn da noch dann koordiniert irgendwas machen? Halte ich nicht für sinnvoll. Die Diskussionen laufen, ja.
Aber der jetzige Senat hält an den Plänen des rot-rot-grünen Senats, Vorgängersenats fest.
Ja, Pläne kann man ja haben, ob das realistisch sinnvoll und zielführend ist. Das war wie, ich verkaufe Staatsbetriebe, verkaufe in Berlin landeseigene Betriebe wie Wasserbetriebe, wie das Elektrizitätsnetz und vieles andere, weil ich klamm bin, arm, aber sexy. Und wenn ich dann wieder 3 Euro mehr habe, dann kaufe ich es teuer wieder zurück, weil ich feststelle, verkaufen war doch keine so gute Idee. Also Rinne der Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln ist ein schönes Berliner Motto, aber nicht wirklich zielführend. Das macht die Stadt nur ärmer, den Steuerzahler wahnsinniger und den Senat inkompetenter. Also das ist nicht zielführend.
Also Berlin und arm ist eine Wortkombination, die mir als in Bayern lebender Mensch überhaupt nicht gefällt, weil nach dem Länderfinanzausgleich, nach den neuesten Zahlen, zahlt Bayern am meisten in den Länderfinanzausgleich ein und am meisten kassiert Berlin. Und wenn ich mir dann
Vor Sachsen, dann kommt Sachsen, ja.
Und wenn ich mir dann angucke, wofür Berlin zum Teil das Geld ausgibt, das ich hier in Bayern mühsam erwirtschaften muss, dann finde ich das auch nicht so lustig.
Also
Da
ich bin Ihnen
kann ich
dafür
Herrn
sehr
Söder
dankbar.
mal verstehen.
Ich bin Ihnen dafür sehr dankbar, dass Sie mir den Transfer gönnen. Länderfinanzausgleich, Bayern war lange Zeit ein Empfängerland, hat also davon auch profitiert. Aber auch
Das
da.
War im letzten Jahrtausend.
Na, knapp, knapp. Also Bayern ist davon gut weggekommen, damit gut weggekommen, konnte sich entsprechend entwickeln, was wir
Konnte
jetzt
mit
ja
dem
sehen.
Geld auch gut umgehen, ja?
Ja, absolut. Deswegen profitieren wir jetzt ja auch davon allgemein in Deutschland und Berlin ist da sehr dankbar für, dass das so gut funktioniert. Der
Berlin,
Vorwurf, man kann es nicht so richtig zeigen, das gebe ich zu. Da sind wir etwas introvertiert. Aber ja, man muss die Kirche im Dorf lassen. Bayern sagt selber, und das hat der Ministerpräsident der Bayern schon mal kundgetan, dass Berlin sich Ausgaben leistet über den Länderfinanzausgleich, die sich Bayern nicht mal selber leistet, weil sie in den Länderfinanzausgleich einzahlen müssen. Und das ist dann schon Paradoxon, dass man in Bayern spart, um quasi anderen Ländern zu geben, die es ausgeben für Dinge, die sich Bayern nicht leisten kann, weil es spart, um andere Länder zu finanzieren. Das ist ein bisschen merkwürdig. Da muss man tatsächlich dann miteinander, und das machen die Ministerpräsidenten auch im Ausgleich, um diese Summen ringen, wofür sie ausgegeben werden. Und wenn das gebende Land feststellt, da ist Undank im Spiel, dann kann das wie im juristischen Sinne bei Eltern, die merken, ihre unerzogenen Kinder sind undankbar, das Erbe auch wieder zurücknehmen. Also auch da gibt es Spielraum, glaube ich.
Und dann ist es auch gut, dass die meisten Ministerpräsidenten kein E-Auto fahren, außer Winfried Kretschmann, der Grüne aus Baden-Württemberg. Noch Ministerpräsident wird er wohl nicht mehr lange sein. Die anderen fahren alle Verbrennerautos und fahren auch nicht mit der S-Bahn zu irgendwelchen Treffen, sondern mit Chauffeur. Also da können die echt gut miteinander reden, über Gleise kommunizieren, Weichen auf ein anderes Gleis richten oder was auch immer. Also Sie als Gleisbauer, da müsste Ihnen das Herz aufgehen, lieber Herr Luther.
Ja, aber die schlechte Gesellschaft macht es ja nötig, dass die Leute Sicherheitsbeamte haben, die darauf aufpassen, dass den Regierenden nichts passiert. Die machen auch die Vorgaben, welche Autosorte zu fahren ist, weil die gepanzert werden müssen, die Teile, damit wirklich nichts passiert. Begleitfahrzeug, da hat also der jeweilige Ministerpräsident, regierende Bürgermeister oder erster Bürgermeister gar nichts zu melden. Die müssen sich quasi in das Gefährt setzen, was ihnen die Sicherheit vorschreibt, die nun mal leider die Anforderungen stellt. Die würden teilweise wirklich sehr gerne E-Auto fahren, aber diese Massen kann so ein E-Auto leider nicht bewegen. Wenn wir wieder bessere Zeiten haben, dass der Ministerpräsident mit dem Fahrrad zum Dienst fahren kann, vielleicht begleitet von radelnden Sicherheitsbeamten, dann haben wir es, glaube ich, geschafft miteinander. Und dann sind wir kompromissfähig und dann sind wir, glaube ich, auch ein Level weiter, vielleicht so Richtung Frankreich.
Trotzdem sprechen wir, bevor wir dieses Ziel erreicht haben, nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Ich danke Ihnen für heute.
Ich freue mich drauf und wünsche eine kraftvolle Woche mit Bahnerfahrungen.
Mal sehen, wohin ich strample. Jetzt, genau, mal sehen, wohin ich strample und ob
Streikt das
Bahn.
System.
Genau. Bis dann. Ciao.
Bis dann, Herr Böller. Tschüss.